ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Jana Krämer, 43 Jahre alt, aus dem Ruhrgebiet, Autorin, Influencerin, Schulgängerin und vor allem eine Frau, die sich was traut, und zwar sich traut, sich nackt zu machen. Und damit meine ich nicht nur, dass sie sich mal ohne Kleidung zeigt. Ich freue mich sehr, dass es mit deinem Besuch bei uns klappt, Jana.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir waren direkt beim Du, und unbedingt, deshalb bleibt es auch so.
Unbedingt, total gerne.
Und dass du dich was traust, ja, damit meine ich, dass du über deine Heißhungeranfälle sprichst, die du hattest. Über den Weg von 180 Kilo bis heute, du hast dich im Grunde halbiert, über dein Lipödem, wodurch sich dein Fett in den Beinen sammelt, und darüber, dass du noch keine sexuelle Beziehung hattest. Jetzt haben wir eigentlich alle Baustellen abgeräumt und können einen trinken gehen, oder?
So machen wir das. Ab zum Tee.
Und alle, die jetzt denken, boah, da wird aber eine schwere Leute-Sendung. Nein. Das wird es ganz sicher nicht.
Nee, also wir machen uns das Leben hier schön einfach.
Neuestes Buch ist gerade rausgekommen. Ja. Und der Titel: Manchmal muss man sitzen, um den Hintern hochzukriegen. Es ist ein schönes Bild.
Dankeschön.
Ich genieße das auch sehr, weil ich habe früher immer gedacht, man muss rennen, man muss kämpfen, man muss diszipliniert sein, um wirklich bei sich anzukommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und das habe ich tatsächlich beim Schreiben gelernt.
Dass man sich mal auch Pausen gönnt.
Genau, genau. Weil was würdest du machen, wenn du mit deiner besten Freundin unterwegs bist? Ihr geht spazieren und sie sagt irgendwann, boah, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Du würdest nicht weiterlaufen. Du würdest die nächste Bank suchen oder würdest deine Jacke ausziehen und ihr würdet ein Päuschen machen. Und ich finde, wir dürfen uns selbst wie unsere beste Freundin behandeln.
Und du auf dem Cover, lachend, ja, im Spagat. Und zwar im Seitspagat, ja. Also, das kannst du ohne weiteres? So gelenkig bist du?
Das habe ich von meiner Oma gelernt. Meine Oma war Turnlehrerin und ich war schon immer ein Sportmuffel, weil tatsächlich da ging es immer so um Wettkampf und um sich zeigen, und das war nie meins. Aber ich musste bei einer Sportstunde im Jahr mitmachen. Für den Rest hatte ich tatsächlich einen Attest vom Arzt, dass ich Asthma hätte. Inzwischen, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob er mir nur einen Gefallen tun würde, und ob er mir ihn wirklich getan hat, würde ich heute auch in Frage stellen, aber ich bin sowas von unsportlich, aber meine Oma, die war Turnlehrerin und hat mit mir geübt, so Gelenkigkeit und solche Sachen und so Bodentouren, ja, und ich kann bis heute sogar kalt, ohne mich aufzuwärmen, kann ich Spagat. Das ist meine einzige sportliche Kompetenz.
Du bist ja gerade auf Lesetour durch Buchhandlungen, ja? Mhm. Wie ist es?
Aufregend. Ich bin immer so nervös, vor Menschen zu sprechen. Ich bin dann immer so ein kleines nervliches Wrack und mache mich immer so ein bisschen verrückt. Und Daniel, der mich auf der Tour begleitet, der kriegt das dann immer auf den Autofahrten ab, dass ich komplett wahnsinnig mache. Und wenn ich dann den ersten Satz gesprochen habe und wenn ich dann in die Augen im Publikum sehe und merke, da ist so eine echte, ehrliche Verbindung, ab dem Moment fällt es mir einfach unglaublich leicht, weil ich weiß, das, was ich denke, was ich immer nur so mit mir alleine ausgemacht habe, wo ich immer dachte, es wird nur mir so gehen, es geht auf die ein oder andere Art uns allen so. Und dann in dem Moment, wenn ich das dann wirklich auch so an mich ranlasse und das dann ehrlich fühle, diese Verbundenheit, bin ich einfach nur total dankbar, dass ich heute an vielen Stellen für andere Menschen die Person sein darf, die ich früher gebraucht hätte. Und deswegen genieße ich das sehr.
Du kommst wahrscheinlich danach gar nicht weg, oder? Nach der Lesung, weil sie alle mit dir reden wollen, sich austauschen möchten.
Ja, das ist immer der schönste Part, weil ich bin ja wirklich ganz, ganz offen. Also ich habe inzwischen die Grundeinstellung, dass ich keinen Bock mehr habe, mich für irgendwas zu schämen. Dafür ist mir meine Zeit echt so kostbar, und dafür, also du kannst dich für einen schlechten Charakter schämen, aber für nichts anderes. Und da ich mich so offen und auch verletzlich zeige, also bei mir ist auch nicht jeder Tag irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, also ich bin auch mal vom Leben überfordert, aber das gehört dazu. Und dann sind es immer total schöne, auch für mich sehr, sehr inspirierende Gespräche danach. Ich liege abends im Bett und bin einfach nur, ich bin Glückskeks.
In deinem jetzigen Buch sprichst du auch immer wieder über das Buch, das vor 6 Jahren, ja, durch die Decke gegangen ist, mit dem Titel Jana 39 ungeküsst und heute Jana 43 ungeküsst.
Ja.
Und zwar ungeküsst im romantischen Sinne.
Genau, also ich würde sagen, mit dem Leben habe ich eine Liebesbeziehung und da wird geknutscht, aber ich habe bislang keinerlei romantische Erfahrungen Ich hatte mal aus Versehen ein Date. Ich wusste das
aus
nicht.
Aus Versehen?
Ja, ich habe das leider nicht mitbekommen, dass das ein Date war, weil normalerweise bin ich da sehr, sehr offen. Wenn mich jemand nach einem Date fragt, dann sage ich, hey, das ist total lieb, dass du mich fragst, aber ich habe gar nicht so im Leben den Fokus auf romantische Beziehungen und ich bin aktuell auch gar nicht bereit, von dem, was ich mache, etwas abzuknapsen. Denn Beziehungen, egal ob jetzt romantisch oder freundschaftlich oder familiär, die haben eins verdient, Arbeit und Zeit. Und ich habe so wertvolle, so viele intensive Beziehungen. Erstens, mir fehlt nichts. Und zweitens, ich habe noch niemanden kennengelernt, der es wert ist, dass ich bei dem Rest so ein bisschen Zeit abknapse. Und ich sage nicht, dass es nicht irgendwann mal passiert. Ne? Also wenn ich mich mal verliebe, let's go. Also offen für alles. Ich dachte nie, dass ich glücklich werde. Und heute stehe ich hier und freue mich wie Bolle, dass ich dieses Leben habe. Und einmal war es dann aus Versehen. Und dann waren wir zusammen auf einem Konzert. Ich liebe Konzerte. Also da kannst du mich nachts wecken. Ne? Muss auch nicht unbedingt meine Musik sein, aber ich liebe es, wenn Menschen zusammen sind und sich für ein und dieselbe Sache begeistern. Wenn viele Menschen so friedlich und voller Energie auf einem Haufen sind, dann passiert immer was Magisches. Und das liebe ich zu beobachten. Muss ich nicht mal irgendwie Fan von dem Sport oder von der Band oder was auch immer sein, sondern ich liebe die Menschen. Und dann waren wir auf einem Konzert und es war super. Und dann am Ende hat er sich für das schöne Date bedankt. Und ich dachte so, was? Moment. Aber ja, dann haben wir drüber gesprochen und dann hat er gesagt, hey, voll schade. Also ich hätte mich jetzt auf ein zweites Date gefreut. Und ich dachte, du, wir können total gerne nochmal irgendwie auf ein Konzert gehen oder was. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich das als Date wahrnehme. Also bis jetzt nicht. Ja. Aber ich finde, Ehrlichkeit ist da immer das Beste, was man haben kann.
Du findest Männer attraktiv, aber nicht anziehend.
Ja.
So differenzierst du es immer.
Ja, also es ist nicht so, dass ich jemanden angucke und mir so denke, du und ich. Also bislang noch nicht. Nee, aber attraktiv doch. Ich schaue schon gerne mal hin.
Du hast Online-Tests gemacht, ob du asexuell bist.
Ja, das habe ich mal. Das fand ich halt so spannend, weil mich haben viele Nachrichten, da ich viel online unterwegs bin, erreicht, dass ich vielleicht eine Asexualität oder eine Aromantik hätte. Aber da war dann so Fragen, ob ich irgendwie, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ob ich einen Brechreiz bekommen würde, wenn ich Pärchen im Paar knutschen sehe. Also ich sag mal so, ich finde es jetzt nicht unbedingt schön, jemanden beim Knutschen zu sehen, aber ich finde es schön, wenn Menschen sich lieben und ihre Zuneigung zeigen. Ich finde es eher schlimm, wenn sich Menschen streiten, dann sollen sie auch lieber knutschen. Ne? Also das ist so mein Gedanke. Also ich bin auch sehr gut darin, Menschen anzuhimmeln. Also
aus der Ferne.
Genau, wo ich so sage, wow, das finde ich aber attraktiv oder wenn jemand einen Vortrag hält oder wenn jemand als Musiker auf der Bühne ist. Ja, ich habe manchmal so wirklich Kribbeln im Bauch, wenn ich meinen besten Freund auf der Bühne stehen sehe, da bin ich Fangirl durch und durch. Aber ich glaube, das ist dann wirklich einfach nur diese absolut bedingungslose Nähe, die ich dann empfinde, aber da würde jetzt nicht irgendwie was Romantisches draus werden.
Du hast 180 Kilo gewogen, du hast dich im Grunde halbiert.
Ja.
Ja, die 180 Kilo. Wann hattest du die?
Boah, das war, ich glaube, so 2013, 2014, so um den Dreh. Damals war ich noch Musikmanagerin und ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir im Nightliner unterwegs waren, dass ich halt so viel körperliche Masse hatte, dass ich unten, im Nightliner hast du halt oben so Schlafkojen. Und unten sind so Sitzlounges und da, ja, wie im Bus, nur halt meist so ein bisschen gemütlicher. Und ich konnte nicht gerade durch den Mittelgang laufen. Ich musste immer so ein bisschen seitlich gehen. Oder wenn ich abends mich in die Koje gelegt habe, war es eher ein in die Koje rollen. Ich habe mich da wie so eine Sardine gefühlt, so eingequetscht. Und das war, ja, der Höchstpunkt von, als die Waage dann irgendwann gesagt hat, Error, dann wusste ich es nicht mehr.
Und du hattest dieses Binge-Eating, ja, also Heißhungerattacken, die dann überhaupt nicht mehr aufhören.
Genau.
Und eben nicht das Erbrechen danach, sondern du hast alles bei dir behalten.
Genau, also so ein Binge-Eating-Anfall, das kannst du dir vorstellen wie so einen kompletten Kontrollverlust. Und bei mir war das immer mit dem Gedanken, heute ist es das allerletzte Mal. Ab morgen nie wieder Süßigkeiten. Ab morgen werde ich nie wieder so sehr die Kontrolle verlieren. Und da es in meinem Kopf das allerletzte Mal war, jedes Mal, habe ich es richtig zelebriert und habe mir wirklich teure, sehr, sehr, sehr ja, hochwertige Sachen gekauft. Ne? Also das war, als ob ich irgendwie für eine Party einkaufen würde. Und das habe ich auch vorgegeben an der Kasse. Also die Kassiererin dachten, bei mir wird zweimal in der Woche eine Party steigen. Und ich habe nie irgendwie versucht, mir anmerken zu lassen, dass das nur für mich ist. In meinem Kopf habe ich auch komplett ausgeblendet, dass jeder, der mich anschaut, natürlich sieht, dass das nur für mich ist. Ich habe eine Lüge gelebt. Ich habe ein Doppelleben gelebt. Und wenn ich dann zu Hause war, habe ich immer so alles auf dem Bett herum ausgebreitet. Und dann ist das wie so ein Blackout. Und dann geht es nur noch darum, vernichten. Hauptsache hochkalorisch, Hauptsache viel. Und Hauptsache man füllt irgendwie so diese innerliche Leere mit Essen. Und das hat dann auch nichts mehr ab dem zweiten Bissen irgendwie mit Kontrolle oder mit Genuss geschweige denn zu tun. Du verlierst jegliche Kontrolle und es ist auch nur noch ein Verschlingen und ein endloses Rein damit. Und hinterher habe ich dann mich manchmal umgeguckt und dachte, wann habe ich das gegessen? Wann?
Und wann kam für dich so der Kipppunkt? Also du hast ja viele Diäten gemacht, ja, es ging hin und her. Und wann war so der Moment, ja, dass es funktioniert hat, dass Essen wieder normal wurde, einigermaßen mit Genuss verbunden?
Oh, das ist tatsächlich, das sind so zwei Parts. Dieser Abnehmen-Part, wo ich dann mich wirklich halbiert habe, das war ein sehr, sehr von Disziplin, Kontrolle und Zwang geprägte Reise. Also das war wirklich schon, dass ich da Kalorien gezählt habe und wann immer ich irgendwie das Gefühl hatte oder teilweise sogar getrackt habe, wo man dann alles in so eine App ganz genau einträgt und wenn die nur eine Kalorie ins Rote gesprungen ist, war es dann wieder wie so, ach, du hast wieder versagt. Heute ist nochmal egal. Ab morgen dann richtig. Das war auch immer dann zunehmen, abnehmen. Also der Jojo-Effekt und ich, wir sind per Du. Das ist auf jeden Fall ganz extrem gewesen. Aber irgendwann hat die Disziplin dann so sehr gegriffen, dass ich langfristig abgenommen habe, aber es war immer ein Kampf. Es war immer ein Verbot und ein, ich war quasi eine hungernde Normalgewichtige. Und dass es wirklich wieder Genuss und auch Freude am Essen und ein Gefühl, ich spüre wieder Hunger und satt, das war für mich jahrzehntelang undenkbar.
Der Körper als Feind. Du hast ja noch zusätzlich ein Lipödem. Ja, das heißt eine Fettverteilungsstörung. Also du hast dein Fett in den Beinen, im Po.
Ja,
da geht es los. Wenn du das vielleicht mal beschreiben könntest, was das für dich bedeutet.
Also am Anfang wusste ich gar nicht, dass ich Lipödem hatte. Mein Körper wusste das, er hat es mir sehr, sehr deutlich gezeigt. Das ist so, wenn ich nackelig vorm Spiegel stehe, sehe ich noch viel deutlicher als in Klamotten, dass mein Oberkörper überhaupt nicht zum Unterkörper passt. Und da spreche ich gar nicht mal nur davon, ich könnte es in den Beinen mit den Schmerzen spüren. Ich habe die ganze Zeit so einen Druck im Fühl, wie so ein Ballon, der einfach ein bisschen zu viel aufgebläht ist und kurz davor ist zu platzen. Also immer so ein Spannungsschmerz. Oder
das ist da dein Gefühl in den Beinen?
Genau, das ist mein Gefühl in den Beinen. Es ist immer Druck. Und ich habe immer blaue Flecken gehabt. Ich dachte, keine Ahnung, ich habe mich doch nicht ständig gestoßen. Also gut, ich bin jetzt manchmal ein Tollpatsch, ne? Also so ist es nicht. Ich wundere mich manchmal, wo die Türkante herkommt. Die war doch eben noch nicht da. Also das ist schon so. Aber so extrem, dass ich so viele blaue Flecke hatte, das konnte ich mir nicht erklären. Und wie gesagt, dieses Optische, dass es absolut nicht zusammenpasst, wie falsch zusammengesetzt. Ich habe immer so gedacht, boah, ich bin doch einfach ein gescheitertes Experiment. Das passt ja nicht. Und dann habe ich irgendwann halt angefangen, Social Media zu machen, aufgrund, weil ich die Menschen mitnehmen wollte, um zu zeigen, hey, mit einer Essstörung seid ihr nicht alleine und ich versuche den Weg rauszugehen und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Denkanstoß für euch mit dabei. Und plötzlich kam unter den Videos immer mal wieder so Bemerkungen, dass ich ja vielleicht Lipödem hätte. Besonders unter einem Video, wo ich gezeigt habe, wie schlimm es für mich ist, Hosen zu kaufen, weil keine Hose von der Stange passt. Oben in der Taille ist es immer viel zu weit und unten an den kriege ich die meist gar nicht drüber. Und inzwischen trage ich Kompressionshosen, so eine Kompressionsstrumpfhose ist das. Und ich kannte die immer nur früher von meiner Oma. Die hatte immer so halterlose Kniestrümpfe, aber die waren immer in nur so beige und braun.
Hautfarben.
Ja, Hautfarben, genau. Und da dachte ich so, okay, und dann sieht man es vielleicht nicht so. Und deswegen meine allererste Kompression, weil ich wollte nicht, dass das irgendjemand sieht, die habe ich dann auch so möglichst nah an meinem Hautton genommen. Aber inzwischen, ich trage die in knallebunt. Und ich finde, die sind überhaupt kein Grund, sich zu schämen. Ganz im Gegenteil. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass es das gibt, weil ich habe, gut, an manchen Tagen schon abends noch, dass ich Schmerzen habe, wenn ich dann nochmal Treppen steigen muss. Bei mir, ich wohne mit meiner Mama zusammen, meine Mama wohnt unten, ich wohne oben. Und wenn ich dann nochmal die Treppe hochgehe, weil ich trage die direkt nach dem Aufstehen bis abends zum Duschen, dann ist es manchmal schon, dass es noch schwer ist. Aber früher, ich wäre abends manchmal kaum die Treppe hochgekommen, ohne nicht zwischendurch Pause zu machen. Die blauen Flecken sind weniger und inzwischen, ich würde nicht mehr ohne aus dem Haus gehen. Im Sommer herausfordernd, gebe ich zu.
Aber sie überhaupt anzuziehen, ist doch auch schon eine Herausforderung. Ich sehe dich da mit so Gartenhandschuhen.
Ja, weil du musst dir vorstellen, diese Hosen, die haben ja die Aufgabe, den Körper zu unterstützen. Also bei uns mit Lip- und Lymphödem ist es so, dass das Gewebe, dass die Lymphbahn und das alles, das kriegt den Druck nicht mehr so hin, das Gewebe lässt irgendwann nach. Und bei mir ist es auch so, durch das ständige Ab- und Wiederzunehmen sind auch die Hautbereiche, die Hautschichten nicht mehr, dass die wie bei einem gesunden Menschen so ineinander greifen und verknüpft sind, sondern bei mir sind die lose. Also bei mir wabbelt das schon alles sehr hin und her, wenn ich nicht diese Hosen trage. Denn der Job von der Hose ist es, Halt zu geben. Und wirklich zu stützen und den Lymphfluss anzuregen. Und deswegen, die müssen so knalleeng sitzen. Aber ich verrate dir, dadurch hat man auch einen knackigen Po.
Nicht mehr verstecken, anderen Mut machen, ja. Dazu passt auch, dass du an Schulen gehst mit deinem besten Freund, dem Musiker Batome. Du hast ihn eben schon mal kurz angesprochen, dein bester Freund. Da bist du Fangirl.
Boah, ich bin so,
wenn der auf der Bühne ist.
Ich lieb's. Weil, wenn der auf der Bühne steht, erstens, es gelingt ihm wie kaum jemand anderem einfach mit Worten genau das zu beschreiben, was bei mir im Innersten los ist. Und ich finde, Musik macht nochmal so eine ganz, ganz andere Ebene auf. Die geht nochmal so viel tiefer. Musik beginnt wirklich dort, wo Worte enden. Und es macht mich so stolz, wenn er da oben steht und wenn ich merke, was im Publikum passiert, könnte ich heulen vor Freude. Mache ich manchmal auch.
Das Lied hier, großer Fan. Das Lied hier hat er für dich geschrieben. Ja. Deine Art. Mal ganz kurz.
Jetzt schaust du in dein Spiegelbild. Zum ersten Mal gefällt dir, was du siehst. Und wenn du dir gerade selbst noch nicht traust, wenn ich dein Kalenderspruch, damit du's glaubst. Du bist schön, du bist stark. Ich feier dich für deine Art. Du bist schön, du bist stark. Es gibt so viel, was ich an dir mag. Auch mal verplant, einfach genial. Hab ich dir das eigentlich schon gesagt?
Du bist schön, du bist stark. Damit hat er dich überrascht mit dem Song.
Ja, damit hat er mich, also er überrascht mich immer wieder. Mit dem Song, da hat er wieder ganz, ganz tief getroffen. Also
du dachtest, er lädt dich zum Essen ein.
Ja.
Und dann kommt die Nummer.
Dann kommt das. Ja, also ich hab nicht damit gerechnet und dann trifft es natürlich nochmal umso tiefer. Und dann, wenn ich die Musik höre, es ist inzwischen meine Weckhymne am Morgen, dann kann der Tag nur gut starten. Ist immer wieder so ein kleiner Reminder. Ja.
Du hast in der Musikbranche gearbeitet. Nach deinem Studium, Lehramt, Primarstufe, ja, damit hattest du angefangen, so Grundschullehrerin, vielleicht wäre das was, war es aber nicht. Und Musikbranche. Was war dein Job? Hinter der Bühne auf jeden Fall?
Ich habe die anderen auf die Bühne gestellt. Ja, ich habe das geliebt. Ich war eigentlich immer das Mädchen aus der ersten Reihe. Ich war Fangirl. Denn wenn du in der ersten Reihe stehst und wenn du die Texte mitsingst, haben deine Gedanken einfach keine Zeit, sich Sorgen zu machen. Und deswegen, vor der Bühne habe ich mich so frei gefühlt und ich habe mich auch immer so ein bisschen hinter den Barrieren in der ersten Reihe versteckt, damit mich niemand so wirklich sieht. Und ich war Fan von einer Coverband und irgendwann haben die auch angefangen, eigene Songs zu schreiben. Und dann ist der Produzent auf mich zugekommen und gesagt, hey, du machst das so toll mit dem Fanclub. Und ja, dann hat er mich irgendwann bei einem Videodreh, Ich war eigentlich so fürs Catering. Ich habe die Brote geschmiert. Das habe ich geliebt. Ich bin so jemand, habe ich von meiner Mama. Ne? Ich betüdel alle. Ich könnte die alle verwöhnen, rund um die Uhr. Deswegen, das ist für mich so, ja, darin gehe ich total auf. Und ich dachte, weil ich irgendwann eine Meinung zu diesem Musikvideo hatte, was da gedreht wurde, die, ich fand es nicht so gut, was da passiert ist. Und das habe ich dann gesagt. Und dann hat der Götz, das ist inzwischen ein ganz, ganz lieber Freund, hat mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, wir müssen mal reden. Und dachte, oha, jetzt habe ich mich zu sehr eingemischt. Und dann hat er, das war hinten, wir haben in so einer Kneipe gedreht und das war dann in dem Getränkeraum, hat er so zwei leere Cola-Kisten genommen, umgedreht und haben uns hingesetzt. Und dann sagt er, sag mal, Jana, sollen wir nicht das Management machen? Und ich so, was? Ich studiere und ich habe doch gar keine Ahnung davon. Ich kann das doch alles gar nicht. Und er hat mir so viel Mut und so viel Hoffnung und so viel Vertrauen geschenkt, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, boah, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich, Musikmanagerin, ich gründe eine Firma. Und erstmal so,
nee, alles klar.
Willst du nicht erst noch dein Diplom? Nein, das ist eine einmalige Chance. Das ist mein Moment. Ich muss das machen. Okay, ja, mach. Ja, und dann war ich plötzlich vom Mädchen aus der ersten Reihe zur Musikmanagerin und dann durfte ich, ja, Entscheidung treffen, dabei sein, Verantwortung übernehmen und das hat mir so viel Freude bereitet. Ja, ich wurde dann wirklich hoppladihopp, hier komme ich als Quereinsteigerin quasi, vom Fangirl zur Managerin.
Nochmal zu den Reisen, die ihr macht oder zu den Touren durch Schulen, ja, was ich sehr spannend finde. Und zwar macht ihr die Konzertlesung, du wieder zusammen mit Bartome, mit deinem allerbesten Freund.
Ja.
Die Konzertlesung Musik trifft Roman.
Ja.
Ja, also eher Musik, du Buch. Wie sieht das aus, wenn ihr da an der Schule seid?
Das ist immer sehr, sehr aufregend, weil wir kommen dann mit so einem großen Sprinter, der bis hinten voll beladen ist. Denn wir kommen nicht nur mit meiner Geschichte und mit seiner Musik, sondern wir kommen mit kompletter Band, wir kommen mit Licht.
Richtig groß.
Richtig groß. Die Jungs zaubern da innerhalb von 2 Stunden. Deswegen, der Wecker klingelt manchmal um 5.30 Uhr. Wir müssen ja vor der Schulzeit aufbauen. Also die Jungs müssen aufbauen. Ich muss Kaffee trinken, bin ich ehrlich. Also ich habe gar keine Ahnung von Technik. Das würde, ich würde mehr Schaden anrichten, als dass es helfen würde. Deswegen sagen die Jungs immer, setz dich hin, trink Kaffee, wir machen den Rest. Und dann innerhalb von 2 Stunden zaubern die da eine komplette Bühne mit Licht, mit Instrumenten, mit allem. Und dann kommen irgendwann die Schüler, das sind so 250 bis 500. Und dann ist es erst immer so, oh, was passiert da? Viele von denen waren noch nie auf einem Konzert. Das machen wir ab der 8. Klasse. Viele von denen haben das noch nie so live erlebt. Und das ist dann immer schon so dieses, oh, Staunen. Und dann, ja, ist es erst immer sehr, sehr aufregend für mich, weil vor dem ersten Satz bin ich immer, dass ich mich noch frage, ob ich alle Latten am Zaun habe. Weil das ist schon herausfordernd, sich dann da oben hinzusetzen, weil die sind ja alle gezwungenermaßen da. Ne? Also das ist eine Pflichtveranstaltung.
Aber immerhin haben sie kein Mathe in
das
dem Moment.
Das denke ich mir auch. Ne? Das ist dann auch immer so, so beruhige ich mich selber. Wenigstens kein Mathe. Und dann ist es so schön, weil ich aus meinem Buch vorlese, das Mädchen aus der ersten Reihe, das ist mein Debütroman, den ich jetzt vor über 10 Jahren geschrieben habe. Eigentlich war es nur ein Tagebuch, aber inzwischen ist es wirklich der Roman, mit dem wir an den Schulen unterwegs sind, weil diese Gedanken, die ich da teile, einfach so viele der Jugendlichen kennen, dass sie erst leisten müssen, um liebenswert zu sein, dass sie vom Leben überfordert sind. Und das
Mobbing.
Mobbing ist an den Schulen. Das ist, meine Schulzeit war wirklich nicht einfach, aber ich möchte nicht tauschen. Und wenn wir dann auf der Bühne sind und ich dann so anfange, aus meinem Leben zu erzählen und die merken, hey, das ist kein Theaterstück, das ist nicht ausgedacht. Ich beginne zum Beispiel, frustriert betrachte ich mich im Spiegel. Mein Shirt, das ist einfach zu eng. Als ich es vor ein paar Wochen gekauft habe, da saß es doch noch locker. Jetzt zeichnet sich deutlich mein viel zu dicker Hintern ab. Und in dem Moment merkst du schon, dass die Augen so ein bisschen weicher werden, weil sie spüren, okay, diese Gedanken habe ich manchmal auch.
Mhm.
Und dann beschreibe ich zum Beispiel, wie ich das allererste Mal mit meiner besten Freundin, die ist so das krasse Gegenteil von mir gewesen, ne? So unfassbar lange Beine und immer schicke Klamotten und ja, sie einfach absolute Schönheit. Ne? Und ich fand sie Traum von Frau, ne? Und ich beschreibe, wie wir zusammen in den Club gehen und dass aus den Boxen schon leise mein Lieblingssong ertönte. Und während ich das beschreibe, fängt die Band schon langsam an, die Musik zu spielen.
Sprichst du hinterher mit den Schülerinnen, mit den Schülern? Also öffnen sich da Herzen?
Das ist der Wahnsinn, ja. Das greift mich immer wieder an, weil es einfach, die sind so berührbar. Die sind so dankbar, wenn mal jemand nicht gefiltert dahin kommt, sondern wenn einfach mal jemand ehrlich sagt, ja, so ist es, so ging es mir auch. Und es vergeht nicht eine Veranstaltung an den Schulen, wo ich hinterher nicht verändert rausgehe und wo ich nicht das Gefühl habe, tatsächlich auch was verändert zu haben. Das ist immer so toll, wenn dann irgendwie Zeugnisse oder so Abschlussjahrgänge sind, dann kriegen wir manchmal noch so eine Mail oder bei Instagram, dass sich dann jemand meldet und sagt, hey, ich weiß nicht, du hast jetzt inzwischen so viele 1000 Follower, ob dich meine Nachricht erreicht, aber vor 5 Jahren warst du bei uns an der Schule und mit deinem besten Freund und dann erzählen die noch, wie es damals war und dann sagen sie, jetzt sind wir auf Abschlussfahrt und wir haben uns dran erinnert und guckt mal. Ja, und dann schicken die uns immer Fotos von damals und dann ist das schon sehr, sehr sehr, sehr bewegend.
Wenn man dich hier so erlebt, wenn du über Musik sprichst,
oh, ja.
Ja, genau, man hört es, man sieht es, ja, du wibbelst und alles wunderbar. Und du tanzt auch auf Instagram, ja, das ist sehr sinnlich, sehr cool. So, wir müssen reden und zwar über Dirty Dancing. Patrick Swayze als Johnny, Jennifer Grey als Frances Houseman. Und du schreibst im Grunde in deinem Buch, man kann dich nachts wecken und du kennst dieses eine Zitat. Das ist kurz vor dem berühmten Tanz mit der Hebefigur. Kriegst du es hin? Es tut mir leid, wenn ich euch...
Es tut mir leid, dass ich euch störe, Leute. Aber ich tanze immer den letzten Tanz der Saison. In diesem Jahr hat es mir einer verboten, aber ich lasse mir nichts verbieten. Ich werde tanzen und zwar mit einer wunderbaren Frau, Mrs. Frances Houseman. Und dann kommt sie.
Es tut mir leid, wenn ich euch störe, Leute, aber ich tanze immer den letzten Tanz der Saison. In diesem Jahr hat es mir einer verboten, aber ich lasse mir nichts verbieten. Ich werde tanzen und zwar mit einer großartigen Partnerin, Mrs. Frances Houseman.
Wie oft hast du den Film gesehen?
Unzählige Male. Und ich verrate dir was. In der Konzertlesung beschreibe ich eine Situation, wie ich zum ersten Mal vor meinem besten Freund gestanden habe, als er auf der Bühne war. Und ich so aufgeregt war, dass ich nur dachte, sag irgendwas Schlaues, irgendwas Witziges. Aber in meinem Kopf herrschte völlige Leere. Mir fiel die Szene aus Dirty Dancing ein. Die Szene, in der Baby sagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Also sagte ich nichts. Die Szene... Ich lache, ich finde es immer so, so witzig. Die Lehrer finden es immer so, so witzig. Und die Schüler gucken mich alle an so, was hat sie denn? Ich finde, es müsste eigentlich Pflicht sein, dass in jeder Schule mindestens einmal Dirty Dancing geguckt wird.
Müsste der Mann, den du nicht nur attraktiv, sondern auch anziehend findest, gut tanzen können?
Ja, wäre nicht schlecht, klar. Also... Finde ich gut. Ich mag Männer, die tanzen können. Ich war früher auch mal in der Tanzschule, aber ich habe mir bei einer Tango-Drehung das rechte Knie so sehr verdreht, dass da was gesplittert ist und danach war meine Tanzkarriere, die vermutlich nie eine Karriere geworden wäre, leider vorbei. Aber doch, ich mag Männer, die tanzen können.
Wie wird das aufgenommen in den sozialen Medien, ja, wo du ja sehr erfolgreich bist, dass du Jana 43 ungeküsst bist? Ich meine, heute kommentiert, bewertet jeder alles.
Ja. Boah, inzwischen tatsächlich. Also früher war es immer noch so, da sind die Menschen auf Fehlersuche gegangen. Boah, nee, mit der kann doch was nicht stimmen.
Ne? Aber also das ist immer so das Erste, oder? Wenn man alleine ist, die ist zu doof, zu dick,
ja,
zu
genau.
dünn.
Ja, genau. Zu dick, zu dünn, zu anspruchsvoll, zu schlau, zu alles. Ach, Hauptsache nicht normal.
Zu also, klug, zu schön, ja, also es geht ja auch in die Richtung.
Es geht in jede Richtung, ja. Aber irgendwas stimmt nicht mit der. Und... Das war früher tatsächlich, das hat mich auch echt so gestört. Meine Oma, das war auch so ein Ding. Jedes Jahr zu Weihnachten kam meine Oma, hat mich so in den Arm genommen und gesagt, ach Mädchen, wieder ein Jahr älter, wieder ein Jahr alleine. Du brauchst doch einen Mann, der dich versorgt. Und damals habe ich das so sehr als Angriff empfunden. Und heute würde ich vermutlich meine Oma in den Arm nehmen und sagen, Oma, guck mal, mein Kontostand. Klappt.
Ne? Ich, aber, läuft.
Läuft. Aber das ist so dieses, ich glaube, das ist bei den Generationen, die meinen das nicht böse, sondern es ist einfach so gelernt. Es war früher so. Aber es ist häufig noch so, es ist total akzeptiert, wenn du in einer Beziehung unglücklich bist, als wenn du ohne Beziehung glücklich bist. Das eine, okay, das ist halt so. Zu einer Beziehung gehört das halt dazu, da muss man vielleicht mal leiden oder Kompromisse eingehen, die man eigentlich gar nicht eingehen will. Und da ist es schon leider sehr erwartbar auch, dass viele sagen, ja, du musst mal zurückstecken. Solche Phasen gibt es halt. Und da ist es dann auch völlig okay, wenn sich das über Jahre, Jahrzehnte oder was auch immer zieht. Das scheint irgendwie so okay zu sein, was ich sehr traurig finde. Aber wenn du sagst, nee, ich habe keine Beziehung, aber ich bin auch gar nicht auf der Suche nach einer, weil mir nichts fehlt, dann ist es, dass es schon immer noch sehr, sehr komisch gefunden wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es langsam besser wird.
Also bei den Jüngeren, die dir folgen, beispielsweise, ja, die, ja, sind da offener.
Ja, ich finde es immer nur schade, wenn dann jemand kommentiert, dass ich halt so glücklich in meinem Leben wäre und so eine positive Ausstrahlung hätte, weil ich halt noch nie einen Mann hatte. Weil das impliziert natürlich, dass Männer irgendwie das Problem sind. Das sehe ich halt gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich habe so viele tolle Männer in meinem Leben. Also ohne meine Männer wäre ich nichts. Ich finde das ganz, ganz toll. Also ich finde nicht, dass Männer irgendwie ein Problem darstellen.
Und du bist wieder angekommen in Haltern am See, oder? Es gab mal einen kurzen Ausflug nach Berlin.
Genau.
Da hast du eine Zeit alleine gelebt und dann jetzt wieder in deiner Heimat.
Genau, also das ist tatsächlich die Heimat von meiner Familie. Meine Mama hat sich immer gewünscht, in Haltern am See zu wohnen, weil dort ihre Schwester und die Cousine mit den Kids, also da wohnen alle. Und da ich beruflich halt so oft unterwegs bin, fühle ich mich auch schon sicherer, wenn meine Mom bei ihrer Family in der Nähe ist. Weil so ist dann immer jemand da. Wenn ich irgendwie mal 2-3 Wochen auf Tour bin, dann ist es schon, dass ich mich wohler fühle, wenn die Family in der Gegend wohnt. Und da habe ich dann, als ich aus Berlin mich entschieden habe, aus Berlin wegzuziehen, haben wir dann auch aktiv in Haltern gesucht und ich habe die Wohnung tatsächlich extra genau so bauen lassen, dass meine Mama da alt werden kann. Für mich ist das Schönste, nach Hause zu kommen und zu spüren, obwohl oft ist sie nicht da, weil sie jetzt hat eine Line-Dance-Gruppe gegründet, sie hat einen Wanderverein, also meine Mama hat gefühlt das Dorf da übernommen.
Ja, ihr seid eine Familie, oder? Ich meine, von nichts kommt nichts.
Das stimmt.
Und sie wohnt unten, du oben.
Genau. Und wir teilen uns eine Küche. Also ich darf die Küche mitbenutzen, wenn ich nett bin. Aber jetzt ist es so, sie hat gerade einen neuen besten Freund, der bei uns eingezogen ist. Und zwar mein lieber Freund Sebastian Fitzek, der Psychothriller-Autor, hat uns ein Gartenzwerg für sein neues Buch Der Nachbar geschenkt. Und dieser Gartenzwerg sieht aus wie Sebastian. Und der Sebastian steht jetzt bei uns auf der Treppe und wird auch morgens von meiner Mama gegrüßt. Also ob ich da runterkomme oder nicht, ist egal. Der Fitzek steht da jetzt.
Das ist auch eine verrückte Freundschaft, du und Sebastian Fitzek.
Das sage ich dir, ja. Ja, also Sebastian ist mein Mentor. Ich darf von ihm lernen, wir sind sehr gut befreundet und es ist auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd, weil er natürlich auch manchmal fragt, na, hast du mein neues Buch gelesen, wie gefällt dir das? Und ich bin eigentlich eine Schissbuchse. Tatort ist das höchste der Gefühle für mich. Aber jetzt höre ich mir dann von Simon Jäger eingelesen die Fitzek-Thriller an. Und ja, das ist schon aufregend. Da kann ich manchmal dann nicht so gut schlafen.
Was für ein verrücktes Leben. Also in der Kindheit, in der Schulzeit, hast du auf dem Schulhof gestanden und gedacht, ich bewege mich jetzt nicht, sonst sieht man mich. Ja. Ein Satz, der einen wirklich trifft, ja, wenn man so dein Buch liest. Und jetzt, du bist, du trittst vor Menschenmengen auf, du bist sehr öffentlich und unterwegs und du wuppst es.
Ich wupp das und ich habe gar keine Angst mehr davor. Ich bin noch aufgeregt. Auf jeden Fall. Es gibt Dinge, die mir also wirklich, wo ich unfassbaren Respekt vor habe, immer wieder vor Menschen zu sprechen. Das ist schon was, das macht richtig was mit mir. Aber am Ende bin ich dankbar. Ich bin total dankbar, dass ich jetzt meinen Weg teilen darf und dass sich so viele Menschen melden, die sagen, ich habe es nicht mehr für möglich gehalten, dass ich nach so vielen gescheiterten Versuchen an den Punkt komme, aber ich bin nicht angekommen, aber losgelaufen. Und das fühlt sich gut an. Und da könnte ich platzen vor Stolz. Ich könnte wirklich platzen.
Jana Krämer, danke für dein Vertrauen, für deine Freude heute bei uns im Studio. Es gibt am Ende immer was Kleines von uns. Du magst Tee, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Ja, ich denke, den hattest du so noch nie hier aus einem kleinen Mainzer Teeladen. Ich dachte, das passt. Einmal die scharfe Inge Und den Kräutertanz?
Ein Traum, Dirty Dancing.
Ich wünsche dir viel Erfolg jetzt weiter mit deiner Lesetour.
Vielen, vielen Dank.
Und eine gute Zeit.
Dankeschön. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Hat Spaß gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.